Die Entscheidungen, die Friedrich Wilhelm III. Treffen musste, waren jedoch noch subtiler und mit noch höheren Risiken verbunden. Außerdem waren mehr unbekannte Größen zu berücksichtigen. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass das System, das die Reformer befürworteten, etwa im Jahre 1804 günstigere Ergebnisse erzielt hätte als das Kabinettssystem, das sie so heftig attackierten. Schließlich wurde die unselige Entscheidung des Königs, in den Krieg zu ziehen, 1806 gerade von jenen mitgetragen, die das alte System ablehnten. Wenn die Reformer dennoch darauf drängten, dass die Exekutive auf dem Feld der Außenpolitik effektiver arbeiten müsse, dann stand nicht zuletzt der Gedanke dahinter, dass durch eine Konzentration der Exekutive mit Sicherheit die Macht der höchsten Staatsbeamten gefestigt wurde. Anstelle des Wetteiferns um Einfluss, das sich vor 1806 im Vorzimmer der Macht abgespielt hatte, versprach das neue System den fünf Ministern einen festen Platz in der Entscheidungsfindung. Nach dem alten System nahm der Einfluss eines bestimmten Beraters unvorhersagbar zu oder ab, je nachdem, wem der König gerade sein Ohr lieh. Die sorgfältige Argumentation und Überzeugungsarbeit des einen Tages konnte schon am nächsten zunichte sein. Unter den neuen Vereinbarungen wäre es jedoch möglich, gemeinsam mit den anderen Ministern zusammenzuarbeiten und auf diese Weise den König zu lenken. Und es fällt auf, kann allerdings kaum verwundern, dass so gut wie jeder hohe Beamte, der in der Phase zwischen 1805 und 1808 eine effizientere Regierung forderte, davon ausging, dass eines der Schlüsselressorts ihm selbst zufallen würde. Die Reformer hoben stets hervor, alles andere wäre außerordentlich unklug gewesen, dass es ihr Ziel sei, die Autorität des Monarchen auszuweiten und zu stärken, indem sie ihm die Kontrolle über ein schärferes Instrument zur Entscheidungsfindung übertrugen. In Wahrheit schränkten sie aber seine Bewegungsfreiheit ein, indem sie ihm eine geschlossene Beraterriege gegenüberstellten. Ihr eigentliches Ziel war es, die Monarchie zu bürokratisieren, indem sie den Monarchen in eine umfassende Struktur von Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflicht einbanden. Der König erkannte dies nur zu gut und sträubte sich deshalb, als Stein vorschlug, dass vom König erlassene Dekrete künftig nur dann in Kraft treten sollten, wenn sie die Unterschriften der fünf Minister trugen. Nach Jena und Auerstedt galt der preußischen Armee verständlicherweise das Hauptaugenmerk, doch die Debatte um eine Militärreform war keineswegs neu. Schon wenige Jahre nach dem Tod Friedrichs des Großen hatten sich zivile ebenso wie militärische Vertreter zu Wort gemeldet, die eine kritische Prüfung des friderizianischen Systems forderten. Die Debatte wurde bis nach 1800 fortgeführt, als die schlaueren militärischen Köpfe aus den Revolutionskriegen und den ersten Feldzügen Napoleons ihre Lehren zogen. Der Adjutant und Militärtheoretiker Oberst Christian von Massenbach, ein Süddeutscher, der 1782 im Alter von 24 Jahren in den preußischen Dienst eingetreten war und Friedrich Wilhelm III. Nahestand, war der Meinung, dass die neue Praxis des Großen Krieges, die Napoleons Feldzüge exemplarisch vorführten, die Professionalisierung der militärischen Planung und Führung erforderlich mache.